Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto, 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Einmal alles bitte.
Kemal, unser nächster Podcast.
Und ich sage dir, wir haben einen Vollprofi, einen Hotelier, der weltweit unterwegs war und der hat Dinge rausgehauen, die wusste ich selbst nicht als Ex-Hotelmanager.
Ich kenne unseren Gast tatsächlich seit über 10 Jahren und weiß, wie erfolgreich er ist, auch wie positiv er ist. Und er hat uns unter anderem ja etwas erzählt über...
Wir haben über den Kümmerer gesprochen und wir haben darüber gesprochen, was ein guter Leader machen muss, damit es funktioniert.
Genau, zu Gast bei uns wird sein
Alex
Obertop.
Absolut, wir sagen Podcast ab.
Wir freuen uns,
let's go.
Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kumst und Kemal Üres.
So Kemal, da wären wir.
Ja, wir haben die Staffel übernommen, würde ich sagen, Tanja.
Genau. Heute haben wir einen Gast, da sagen wir später nochmal was zu. Der Gast, der heute kommen wird, das ist Alex Obertop. Den kennen wir in Hamburg schon länger.
Der Hotelflüsterer.
Sozusagen. Ja. Aber Kemal, erzähl doch mal, wie war denn so deine letzte Woche?
Ich fange mal 2024 an, war sehr turbulent, deswegen waren die Feiertage jetzt genau richtig. Ich bin wie immer nach Dresden, von meiner Frau, die Familie lebt dort und wir haben mal echt mal entspannt und reflektiert und uns gedacht in Dankbarkeit. Das war mal ein wirklich gutes Jahr und aber auch jetzt, ja, die Batterien sind voll, es kann wieder voll durchstarten ins 2025. Mal gucken, was es so bringt.
Ja, diese Woche zwischen Weihnachten und Neujahr ist schon, ich finde, eine der entspanntesten Wochen so im Jahr, weil man auch, also zumindest bei mir, kaum E-Mails bekommt, wirklich kaum was in der Firma passiert. Aber wenn ich das Jahr Revue passieren lasse, dann muss ich schon sagen, das war nicht ganz unanstrengend.
Ich glaube, wir haben immer noch gerade in der Gastrowelt die Nachwirkungen von Corona, Inflation und. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, so eine Woche vor Weihnachten sind alle so auf Agro-Modus, dass ich mir denke, das tut uns echt gut, dass Weihnachten jetzt da ist.
Ja, das stimmt. Aber man muss auch sagen, in der Gastronomie, es ist ja egal wo, zum Glück, wenn alle Monate in der Gastronomie so laufen würden wie der November und Dezember, dann hätte die Gastronomie nicht die Herausforderungen, die sie so das Jahr über haben.
Ja, das hast du schön gesagt. Das brauchen wir aber auch im November und Dezember Fleisch am Knochen, weil der Januar und Februar sind ja bekanntlich die schwächsten Monate.
Ja.
Und viele denken, wir machen uns immer die Taschen voll, aber man muss ja auch die Monate überbrücken bis März, bis die ersten Sonnenstrahlen kommen und die Menschen wieder gerne trinken, draußen essen gehen. Da brauchen wir Fleisch am Knochen und deswegen sind die uns auch für uns auch sehr, sehr, sehr wichtig.
Ja. Wir machen diesen Podcast ja auch, um mal zu gucken, was sind denn so die neuen Konzepte, die draußen sind, was sind bewährte Konzepte, was sind gute Konzepte, was läuft so richtig gut, auch vielleicht mal, was läuft nicht so richtig gut. Was im letzten Jahr, wenn du das nochmal so Revue passieren lässt, was war denn so das Spannendste, was dir über den Weg gelaufen ist?
Oh, ich bin ja so, in den letzten 4 Jahren habe ich 500 Gastronomien besucht. Und Gastronomie ist super, super schnelllebig geworden. Auch durch die Social-Media-Kanäle Trends kommen. Und bevor sie richtig da sind, sind sie auch schon wieder weg. Jetzt gerade die Dubai-Schokolade, die ich nicht mehr hören kann. Also sogar der Toilettenpapierhersteller macht eine Dubai-Rolle. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich habe das auch auf den Arm genommen. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt ist auch mal wieder gut. Es ist natürlich so, dass Full-Service extrem schwierig geworden ist im deutschsprachigen Raum, auch wegen der Mehrwertsteuer. Personalkosten sind gestiegen, was auch richtig ist. Die Mitarbeiter haben auch Inflation. Aber dadurch verlagert sich das alles auf To-Go-Geschäfte. Also Dönerläden, Burgerläden, alles auf die Hand, Pappe. Das ist im Kommen. Und ich finde, das muss ich sagen, auch ein bisschen schade, dass so dieses Erlebnis nicht mehr bezahlbar ist und dadurch die Gastronomen halt reihenweise auch zumachen. Aber es wird sich irgendwann wieder drehen.
Ja, Das glaube ich auch, und die Erfahrung haben wir leider auch gemacht. Wir machen ja seit Jahren das Magazin Essen und Trinken für Hamburg, für die Gastronomie in Hamburg. Und wir haben da eine Seite auch jedes Jahr, die heißt, in Hamburg sagt man Tschüss. Mhm. Und dort führen wir die Gastronomiebetriebe auf, die es nicht geschafft haben. Und das waren in den letzten Jahren mal 5, mal 6. Und in diesem Jahr überlegen wir, ob wir die Seite machen, weil wir haben bisher 48 Wahnsinn. Schließungen gehabt.
Also verzehnfacht.
Ne? Genau. Und das ist schon eine Zahl. Das ist natürlich auch eine Zahl, die uns sehr trifft. Das sind auch Kunden von uns natürlich. Mhm. Man darf immer nicht vergessen, dass so ein Verlag natürlich auch von den Werbeeinnahmen lebt, sowohl online als auch Print. Und jeder Gastronom, der es nicht schafft, das ist persönlich für die natürlich ganz schlimm. Und wir verlieren einen Kunden. Wir gucken uns auch neue Konzepte mal an. Wir haben auch, also wir haben so viele Schließungen. Wir haben auch viele neue Eröffnungen. Mhm. Also es sind aber unter 30 in diesem Jahr. Und bisher war es immer so in den letzten Jahren, dass wir mehr Neueröffnungen hatten als Schließungen. Das ist in diesem Jahr jetzt das erste Mal umgedreht. Aber Kemal, ich würde sagen, unser Gast ist gerade reingekommen. Und vielleicht unterhalten wir uns an dieser Stelle und freuen uns und sagen herzlich willkommen, Alex Obertop.
Ja, ganz lieben Dank, Tanja, lieber Kemal, schön bei euch, Alex, in der Runde dabei zu sein.
Ja, das freut uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir würden dir einfach mal, unser Podcast heißt ja Einmal alles bitte. Und das hat einen Grund, dass der Podcast so heißt, weil auf der einen Seite haben wir gesagt, wenn man in ein Restaurant kommt, man hat richtig Hunger und es ist richtig cool da, dann sagt man, oh Gott, einmal alles bitte. Auf der anderen Seite komme ich natürlich auch von der journalistischen Seite und das heißt auch so ein bisschen ausziehen bis auf die Unterhose. Wir möchten einmal alles bitte wissen von dem, was du so gemacht hast. Du bist Holländer.
Ja.
Du bist in Holland geboren, wo denn da?
Absolut, in Woerden, zwischen, Utrecht und Amsterdam, sage ich jetzt mal, oder Den Haag, wie, in welche Richtung man auch immer schaut.
Ja. Mhm. Ja. Und hast dich dann irgendwann aus Holland laut Lebenslauf rausgetraut?
Absolut. Also irgendwie ist es auch im Blut meiner Familie. Meine Mutter hat es als Teenie schon gemacht. Meine Brüder sind auch in die USA, ich sag mal, mittlerweile ausgewandert, haben ihr Studium, ihr Stipendium dort bekommen mit Tennis. Und ja, als ich die Hotelfachschule in Den Haag dann absolvierte und mein letztes halbes Jahr dann im Ausland verbringen durfte, gab es die Wahl zwischen Kuwait, weil da hatte ich dann eine Zusage bekommen, und dann kam auf einmal Ritz-Carlton um die Ecke. Es war 1997 und mein Tutor, sage ich jetzt mal, der auf der Hotelfachschule so diese Praktiken dann so ein bisschen verteilt oder so ein bisschen das Gespür auch hat, der hat gesagt, ich glaube, das ist genau was für dich. Und ich habe ihm so vertraut und ich bin ihm bis heute unfassbar dankbar, dass er mir das ermöglicht hat, da in 1997 in die USA zu ziehen. Ich dachte, okay, mein Visum geht dann 1,5 Jahre, das ist so ein Einstiegsvisum, das J1. Und ja, 7 Jahre später bin ich dann erst zurückgekommen nach Europa, nach Deutschland gekommen. Dann ging es Jahre später wieder zurück nach USA und dann vor guten 10 Jahren hier nach Hamburg.
Ja, da haben wir uns kennengelernt.
Genau.
Vor guten 10 Jahren.
So ist es.
So lange ist es.
Fast auf den Tag.
Ja, das stimmt.
Da habt ihr dann das Essen und Trinken übernommen.
Genau, das war die erste Ausgabe. Mhm. Das war die erste größere, naja, wenn man sieht, wie sich das entwickelt hat, dann waren damals, glaube ich, bei der ersten Ausgabe, die wir übernommen haben, so 40 Leute.
Mhm. Auf der Binnenalster.
Auf der Binnenalster, genau.
Ja, in einem dieser Restaurants da.
Ich glaube, da waren mehr Mitarbeiter von uns als Gäste.
Ja.
Und alles fängt so manchmal wenig an. Leute. Ja. Ja, und heute sind das, haben wir 900 Gäste bei der Verleihung von dem Genuss, Michel. Das hat sich schon entwickelt.
Vor allem letztes Jahr gab es so einen richtigen Knall. Da habe ich euch auch nochmal so heftiger wahrgenommen mit dem Genuss, Michel. Das war, glaube ich, auch so die größte von allen, oder?
Nee, tatsächlich waren die relativ gleich groß. Während Corona konnten wir das natürlich auch nur online machen, wie alle anderen auch. Hm. Aber im letzten Jahr hatten wir auch tolle Gewinner. Und wir vergeben ja auch immer oder unter anderem das Lebenswerk für die Gastronomie. Und das hat im letzten Jahr Christian Rach erhalten und Tim Melzer hat die Laudatio gehalten.
Cool.
Und als Überraschungsgast hatten wir noch Wolfgang Bosbach. Darüber hat sich Christian Rach, glaube ich, sehr gefreut. Mhm. Und Christian Rach hat das bei allem, was er für die Gastronomie getan hat, unserer Meinung auch nach wirklich verdient.
Ja. Alex, mich interessiert und brennt unter den Nägeln. Du bist ja einer von der Operativen, so wie ich, komme auch aus der Hotellerie. Champions League, die einzelnen Stationen, Amerika, 10 Jahre hier in Hamburg und immer operativ als Leader unterwegs. Was hat dich motiviert, würde mich mal interessieren, das Operative zu lassen und jetzt so als Berater die Seiten zu wechseln?
Die Operative ist das Allerschönste, was es gibt, weil da arbeiten wir mit Menschen zusammen. Wir können Menschen bewegen, sowohl Gäste, aber vor allem auch die Mitarbeiter, das Team, und die dann wirklich in eine Richtung zu bringen, wo sie sich noch wohler fühlen. Weil manch ein oder anderer, der steigt in einen Job ein, ist dann aber nicht an der richtigen Stelle. Und das spüren wir dann, das merken wir dann. Vielleicht ist die Leistung einfach nicht da, wo wir es vielleicht erwarten, gehen ins Gespräch und sagen dann, was hältst du davon? Lass uns da mal schauen. Vielleicht passt das für dich einfach besser. Weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Man hat Vorstellungen, aber manchmal ist es dann doch der falsche Ort, wo man anfängt. Und so die Menschen zu entwickeln, deren Karriere zu kreieren. Und das machen wir eigentlich immer noch.
Also hat sich grundsätzlich eigentlich nicht viel verändert als Berater.
Doch, es hat sich extrem viel geändert. Und ne, wir haben vor 3,5 Jahren haben wir so nebenbei mit damals noch insgesamt 6 Kollegen aus der deutschen Hotellerie haben wir uns nebenbei selbstständig gemacht, um Vorreiter Consulting war das damals, um nebenbei ein bisschen was aufzubauen, unser Wissen weiterzugeben, die Fehler, die wir vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, sicherzustellen, dass andere Betriebe diese Fehler nicht machen. Und dann, als Alexander Eisenbrei und Oliver Matthä und ich dann letztes Jahr nochmal viel, viel öfter zusammenkamen und wir schon ein paar tolle Aufträge auch bekommen haben, haben wir gesagt, okay, vielleicht ist jetzt wirklich die Zeit, um unseren Fokus 100% auf, ich sag mal, die Academy und das Consulting, unsere Beratung zu setzen. Und dann kam vom einen das nächste. Wir sind in die ersten Betriebe rein und ob in der Provence, im La Coquillade, ob in einem Haus in Achern, ich kannte Achern vorher noch nicht, in einem Haus bei Achern oder in Achern, da die Familie zu unterstützen, in einem Haus in Geienhofen. Weißt, wo das ist, weil das ist am Bodensee, aus deiner Ecke, wo du herkommst und der Hirschenhorn und da kam immer mehr und natürlich in der Hotellerie spricht man viel, das ist das Schöne auch, es ist eine sehr kommunikative Branche und dann wird man hier und da weitergereicht und dann sagte der ein oder andere, ach, ihr habt jetzt diesen Change so schön vorangebracht. Wollt ihr es nicht komplett machen? Und so sind wir dann doch wieder komplett in der Operativen und haben jetzt 5 Hotels schon in unserem Portfolio, die wir betreiben auf verschiedensten Arten und Weisen. Das
eine
oder andere.
In der kurzen Zeit, muss man sagen.
Ja, wir sind gerade ein Jahr am Markt und haben tolle Gespräche mit weiteren Investoren und Eigentümern, um weitere Häuser für die dann auch zu betreiben, zu übernehmen. Wir haben unser erstes Pachtobjekt unterschrieben, ein tolles 100-Zimmer-Haus in Saarburg.
Saarburg,
das ist Rheinland-Pfalz. 100 Zimmer, fast 2000 Quadratmeter Spa, Wellness und 3 Restaurants, ein kleines Spa-Bistro, eine richtig coole kleine Pizzeria und dann natürlich auch für unsere Hotelgäste das Hotelrestaurant, wo wir auch doch ein bisschen anderes Konzept fahren werden.
Aber cool ist ja dann seid ihr jetzt nicht mehr Berater, sondern auch Hotelbetreiber.
Ja. Genau, das sind wir. Da haben wir dann mehrere, ich sag mal, GmbHs gegründet, um die einfach auch ein bisschen voneinander abzusplitten, sage ich jetzt mal. Haben eine AG als Holding gegründet und darunter die Academy und Consulting und die Hospitality machen noch ein paar weitere Sachen, aber das sind so wirklich unsere Hauptpfeiler.
Und da das Haus in Hamburg kaum jemand kennt, wirst du das ja über uns bewerben müssen.
Ne? Jetzt kommt der Vertrieb durch.
Naja, sag mal, Alex. Naja, das Haus in Hamburg, ich glaube schon, dass viele es kennen, aber es ist noch sehr unterm Radar bei vielen.
Das Haus, das wir in Hamburg im Moment interimsweise.
Genau.
Das können wir ja ruhig sagen, welches
das
Haus
sagen.
Das ist. Ne? Das ist ja das Treudelberg mit dem schönen Weihnachtsmarkt, der da im
absolut
Moment stattfindet.
Ja.
Alex, ich habe noch.
Und der Golfplatz, nicht vergessen.
Ja,
ne?
Der Golfplatz.
27 Loch Golf. Das wird glaube ich, vielmals vergessen, dass es so einen tollen Golfplatz innerhalb der Grenzen Hamburgs auch gibt.
Das stimmt. Und Spa-Bereich hat das Hotel auch?
Einen kleinen Spa-Bereich für die Hotelgäste hauptsächlich und für die Golfmitglieder. Wir werden aber im zweiten Quartal spätestens noch ein tolles Longevity-Konzept dort launchen. Also seid gespannt, was da im Treudelberg alles passiert.
Wir sind gespannt. Jetzt in diesem Podcast möchten wir ja auch so ein bisschen erreichen, dass der Hörer was mitnimmt. Und einige der Hörer, wissen wir aus der Vergangenheit, sind auch Gastronomen. Mhm. Und du bildest ja auch, gerade bei dem, was du jetzt neu machst, du hast ja viele Ausbildungen begleitet generell. Was würdest du denn sagen, was macht für dich eine richtig gute Führungskraft aus?
Dass er zuhören und hinhören kann. Nicht nur zuhören, weil zuhören, dann macht man die Ohren fast zu, dann lässt man jemand sprechen, aber vor allem hinhören. Zwischen den Zeilen die Person in den Mittelpunkt setzen und sich nicht für wichtig nehmen.
Mhm.
Ne, der Spruch, das stimmt, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, aber genauso andersrum auch. Und wir vergessen so oft, das andersrum zu beleuchten, dass der Kopf und, ich sag mal, die Köpfe so unfassbar viel Positives bewegen können in einem Hotel, in einem Restaurant. Und lass uns mal ein bisschen optimistischer und positiver sein. Und nicht nur, was stinkt. Nein, es gibt so viele Sachen, die riechen so toll. Nicht nur der Weihnachtsmarkt.
Aber mich würde es auch mal interessieren, in der Gastronomie, wenn ich unterwegs bin, sehe ich immer so, die Fehler wiederholen sich. Meistens sind das die Top 3, Führung, keine Kalkulation, KPIs, die nicht da sind und so ein bisschen Mitarbeiter, die nicht wirklich geschult werden. Ist das in der Hotellerie ähnlich? Also stoßt du auf die gleichen Themen?
Absolut, absolut.
Es ist alles wiederholt
ja,
überall. Ne?
Ja, und wenn man KPIs hat, diese KPIs auch zu teilen. Ne, das ist nicht eine Managementaufgabe, die KPIs zu erfüllen. Das macht das ganze Team. Und wenn wir dem Team kein Ziel vorgeben, ne, oder über unsere Ziele sprechen, wie können wir dann erwarten, dass wir es mit dem Team schaffen?
Ich muss da mal einmal zwischengrätschen. Vielleicht wissen gar nicht alle Menschen, was KPIs sind.
Ja. Was Key ist Performance das? Indicator. Also ein englisches Wort. Es sind einfach die
Zahlen, Daten, Fakten.
Zahlen, Daten, Fakten. Es sind oft Prozente oder ne, ich sag mal, es gibt auch Bewertungs-KPIs, wo einfach die Bewertungsskala in dem Moment liegt. Vielleicht ist es eine 90% Zufriedenheit. Das kann auch ein KPI sein oder ein Wareneinsatz von, ich nenne jetzt einfach mal 25%. Da wäre der ein oder andere sehr happy. Der andere sagt, ach, 25%, da ist noch Luft nach oben.
Ja, oder die Personaleinsätze, die uns gerade allen gerade Schwierigkeiten bereiten. Ist das bei euch in der Hotellerie gerade auch so ein Engpass?
Jein. Es gibt absolut Betriebe. Als ich aus dem Side-Hotel ausgestiegen bin, waren wir voll besetzt, wir hatten keine offenen Stellen und im Moment sieht das immer noch sehr gut aus dort. Man muss sich selber an die Nase fassen, warum habe ich Engpässe beim Personal? Natürlich gibt es die normale Fluktuation. Die gibt's, ne? Talente, die wollen mal was anderes erleben. Aber wenn man sich gut um das Team kümmert, jeden Tag, und das heißt nicht nur Wattebällchen werfen. Nein, das ist Zuckerbrot und Peitsche auch. Wir wollen ja jeden fördern, aber auch fordern. Und wenn man das auf einer fairen Art und Weise macht, dann hat man, denke ich, diese Herausforderung weniger. Es gibt immer Ausnahmen. Aber kümmern.
Das ist auch tatsächlich etwas, was wir feststellen. Es gibt Hotels und Gastronomiebetriebe, die haben kaum Fluktuation. Also ich denke da zum Beispiel auch an das Casa di Roma. Seit 32 Jahren betreibt eine indische Familie das Casa di Roma. Die meisten ihrer Mitarbeiter sind 30 Jahre dabei. Mhm. Es gibt andere Gastronomiebetriebe, da siehst du jede zweite Woche andere Aushilfen und die sind dann nicht mehr da. Ich kenne Hotelkonzepte. Die haben auch Corona überstanden und zwar mit allen Mitarbeitern. Ich kenne Hotelkonzepte und Gastronomiekonzepte, die hatten nach Corona keinen eigenen Mitarbeiter. Wobei ich eine Sache dabei auch sagen möchte, das betrifft nicht mehr nur die Gastronomie. Das betrifft genauso uns als Verlage, dass wir Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden. Das betrifft auch selbst Rechtsanwälte und Notare. Mhm. Also das ist heute nicht mehr nur ein Thema der Gastronomie, das ist ein allgemeines Thema.
Und ich muss da ganz klar sagen, und deswegen schließe ich mich dir an, dass du meintest, man muss zuhören. Ich habe letztens einen Gastronomen gehabt, der hat gesagt, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Der hat nie aufgehört, immer DMs geschickt. Und dann bin ich hin und habe gesagt, wo ist denn das Problem? Sagt er, ich finde keine Mitarbeiter. Wie suche ich Mitarbeiter? Und dann habe ich gesagt, kann ich mir das mal einen halben Tag angucken? Und dann habe ich gesagt, es würde nichts bringen, wenn wir jetzt Mitarbeiter suchen, weil dein Wohnzimmer ist nicht sauber. Mhm. Dann sagt er, wie meinst du das? Sag ich, ja, wenn wir jetzt Werbung schalten, das ist ja ein Aufwand, kostet ja Geld. Dann kommen die Bewerber rein, du musst das muss funktionieren, das muss einen Ablauf haben. Und dann kommen sie, das kostet dich Geld, dann bleiben sie 2 Wochen, dann gehen sie wieder, weil du nicht zuhörst, weil du keine Zeit für deine Mitarbeiter, also das, was du gerade sagst.
Weil Prozesse fehlen,
kein Onboarding. Mhm. Ich habe mich gefragt, was ist Onboarding? Also eine Struktur, wie man Leute in das Unternehmen eingliedert. Und dann haben wir gesagt, okay, habe ich zu mir gesagt, du musst jetzt mal 4 Wochen mit deinem Team zusammenarbeiten, um zu gucken, was läuft hier falsch. Und er sagt, wie mache ich das? Ich erstmal zuhören, sammeln. Mhm. Und dann hat er erstmal ein Gefühl gekriegt, okay, wenn es hier gut läuft, dann macht es Sinn, Leute zu suchen. Mhm. Weil dann, wieso, wenn du zu jemandem zu Besuch gehst, dann fühlst du dich da wohl, dann willst du da auch bleiben. Aber das Suchen, ohne dass das Wohnzimmer klar ist und sauber ist, und da gebe ich dir absolut recht, das ist, glaube ich, so das Hauptproblem. Wir haben Stress, wir haben Finanzprobleme, wir haben überall Druck und die Mitarbeiter eigentlich, die Seele des Ladens, des Hotels kommt zu kurz.
Ja, und auch nicht nur zu- und hinhören, auch Fragen stellen. Mhm. Die Mitarbeiter involvieren in der Entwicklung des Hauses, weil die sind immer am Gast. Die wissen oft viel besser, wie es laufen könnte, was man optimieren kann, und sich dann nicht als Eigentümer, als Manager oder wie auch immer als zu wichtig nehmen, als Alleswisser. Das sagen wir auch, wenn wir unterwegs sind. Wir wissen nicht alles, ne? Aber wir facilitieren vieles, um den Weg dann auch wirklich zusammen zu bestreiten und da auch die Frage stellen, was kann ich als Führungskraft besser machen? Also die Mitarbeiter fragen. Da traut sich aber der eine oder andere nicht.
Das finde ich total wichtig, die Mitarbeiter zu fragen. Auch was kann ich besser machen? Also wir haben bei uns im Verlag auch, versuchen wir, dass wir alle 2-3 Monate einmal allen Mitarbeitern einen Überblick geben, was sind so die Themen im Verlag. Mhm. Auch wie sieht es finanziell aus und was haben wir für Projekte gewonnen oder auch nicht gewonnen mal. Also ich gewinne natürlich lieber, wie ihr euch vorstellen könnt.
Und auch warum nicht gewonnen.
Genau, und auch warum nicht gewonnen. Mhm. Oder auch erklären, warum machen wir jetzt, also wir geben mit der Szene über 80 Magazine im Jahr heraus. Das ist
ein Kraftakt.
Das ist schon ein Kraftakt in den heutigen Zeiten. Ja.
Und das ist ja nicht nur das Rausbringen. Es muss ja auch finanziert werden, die Sponsoren müssen rein und. Da ist ja ein riesen Rattenschwanz dahinter.
Da ist viel Recherche dabei, auch heute noch. Also man hat einfach nicht alles in der Schublade liegen und sagt, oh komm, das verwerten wir nochmal. Das geht schon gar nicht, weil die Zeit so schnelllebig ist und weil wir viele Dinge eben auch online spielen dazu heutzutage.
Was ich finde, aber was ihr sehr gut macht, deswegen habt ihr auch eine gute Entwicklung eures Social-Media-Kanals, aber das ist ja dann auch nochmal online und offline nochmal eine doppelte Belastung. Das eine, das weißt du ganz genau, wie das funktioniert, das Digitale ist eine Blackbox. Jetzt musst du dich da zurechtfinden, weil die den Auftrag geben wollen, auch digital sichtbar sein. Ja. Das hatte ich jetzt mit einem Magazin in Deutschland, die machen Gastro und sagt, Herr Üres, unsere Umsätze gehen zurück. Sag ich, habt ihr denn eine Online-Plattform? Ja, aber wieso denn? Wir sind doch ein Print-Media. Sage ich, ja, aber wenn du jetzt sagen könntest zum Kunden, wir spiegeln das, dann hast du doch eine viel größere Chance, die Werbung auch zu verkaufen.
Es gibt noch viele, glaube ich, so wie du es jetzt auch gerade beschreibst, die sind noch in der Vergangenheit, aber die verpassen die Zukunft.
Ja, das hast du jetzt schon gesagt,
Da halten sich doch noch zu viele auf in der Vergangenheit.
Ja, das ist total spannend. Und ich meine, auch wenn man bei den Print-Medien sieht, wie Print früher online gespielt wurde, es wurde die Anzeige als Beispiel oder der redaktionelle Text eingescannt. Das macht man natürlich heute einfach nicht mehr, sondern man schreibt Texte, sie sind SEO-optimiert und baut Anzeigen ganz, die müssen online ganz anders aussehen.
Jetzt stelle ich mal eine Frage, vielleicht wissen auch nicht alle Hörer,
was SEO-optimiert ist.
Ich beschäftige mich täglich damit, weil es ist essentiell für die Hotels und für die Gastronomien, aber Search Engine Optimization, einfach, dass die Suchmaschinen optimal die Inhalte finden können auf den Webseiten. Da ist nicht nur, dass der Text richtig und gut sein muss oder die Keywords drin sind, da ist auch ganz viel Technisches dahinter, dass es auf der Webseite auch richtig angelegt ist. was sich viele gar nicht vorstellen, wie das alles ist, ob es Meta-Tags sind und so weiter. Aber das führt jetzt ein bisschen zu tief und zu weit.
Das stimmt. Du hast vorhin in einem Nebensatz gesagt, Kemal kommt vom Bodensee. Ich dachte ja, du kommst aus der Türkei.
Meine Eltern, aber 64 nach Süddeutschland gezogen und ich bin am Bodensee auf die Welt gekommen, in Konstanz.
Ach, tatsächlich?
Ich kann auch noch schwätzen, das ist kein Problem. Aber das mache ich jetzt nicht.
Das heißt, jemand mit türkischem Hintergrund, jemand mit holländischem Hintergrund, jemand mit deutschem Hintergrund. Ja. Ich bin tatsächlich in Hamburg geboren, aufgewachsen, habe zwischendurch jahrelang im Ausland gelebt und liebe die Stadt aber so sehr, dass ich zurückgekommen bin und mich hier auch total wohlfühle.
Hamburg ist schon ein schönes Pflaster. Ich bin ja auch viel unterwegs. Immer wenn ich hier ankomme, auch wenn ich am Hauptbahnhof ankomme, was jetzt abends dunkel, nicht so
die Leute, die da
rumlaufen. Aber ich denke mir trotzdem, Hamburg ist schon wirklich, wir können uns sehr glücklich schätzen, hier zu leben. Und egal mit wem ich spreche, zu 80%, Hamburg, die schönste Stadt in Deutschland, sage ich yes.
Ja, ich war noch nie so lange an einem Standort.
Alex, ich habe aber trotzdem eine Frage, die mich wirklich brennend interessiert. Ihr wollt ja Erfolg haben, wenn ihr so ein Hotel als Berater oder als Pächter übernimmt. Und ihr habt ja einen Auftragsgeber.
Ja.
Und die sind ja auch alle, Unternehmer sind nicht alle einfach. Kann es auch sein, wenn ihr da reingeht und die Probleme erkennt und den Protagonisten sieht und sagt, Alter, den kriegen wir auf keinen grünen Zweig, das ist schwierig mit dir und nehmt den Job da vielleicht nicht an?
Absolut. Okay. Es muss auch menschlich passen. Es ist nicht nur Aufträge, es ist unsere Lebenszeit auch. Wir wollen, dass es eine positive Lebenszeit ist. Aber wir haben natürlich solche Aufträge oder Anfragen, wo natürlich die Erwartungen auch auseinandergehen können, aber auch manche, die, wenn wir dann vor Ort sind, auch manchmal über mehrere Monate und in die Entwicklung gehen und die ersten Erfolge sehen. Aber wenn dann die große Veränderung durchgeführt werden sollte, sie dann auf einmal einen Rückzug machen, schwierig aus der Gewohnheit dann rauszukommen. Und das haben wir auf jeden Fall bei so 2-3 Objekten deutlich gemerkt, dass dann dieser Schmerz doch groß ist, diese Veränderungen durchzuleben.
Aber dann bleibt der Erfolg auch aus. Dann müsst ihr euch eigentlich zurückziehen.
Das tun wir auch.
Okay, dann sagt ihr, wir können hier keinen Erfolg erzielen und wir wollen nicht weitermachen.
Genau, das haben wir gerade im November gehabt. Einen Auftrag haben wir beendet. Wir haben enorm viel bewegt bis zu einem bestimmten Punkt. Und dieser Punkt hätte noch weiterentwickelt werden sollen, aber da war der Schmerz dann doch zu groß zu verändern.
Also kann man sagen, wenn man bereit ist, sich zu verändern, dann kriegt ihr auch immer als Berater die Kurve und sagt, das trauen wir uns zu. Weil manchen kannst du nicht helfen. Ich kenne das ja. Manchmal gehst du hin und du sagst, okay, der Standort, das Konzept, ich müsste jetzt hier so ein... So ein Turnaround machen, das lohnt sich gar nicht.
Ja, manchmal ist es auch eine finanzielle Geschichte. Wenn man auch da wieder in der Vergangenheit stecken geblieben ist, seit 20, 30, 40 Jahren oder seit 10 Jahren nichts an der Immobilie gemacht hat, nichts von der Technologie her angepasst hat, dann kann es manchmal zu spät sein. Und deshalb wird es auch in den nächsten Jahren Hotels, Privathotels geben, die vom Markt verschwinden, weil sie müssten so enorm viel investieren, was sie niemals wieder reinwirtschaften würden. Und dann ist der Verkauf der Immobilie und vielleicht eine Umnutzung das bessere Ziel dann. Ja.
Sag mal, Alex, mit deiner Erfahrung, was glaubst du, muss man tun heutzutage in der Gastronomie oder auch in der Hotellerie, um Gäste glücklich zu machen?
Konstante Qualität, Herzlichkeit, diese Freundlichkeit, also wirklich zeigen, schön, dass sie da sind, den Mitarbeiter noch mehr in den Mittelpunkt stellen, weil das wirkt sich dann auf das Gästeerlebnis aus, nicht auf jeden Trend einspringen, Digitalisierung nur im nützlichen Bereich umzusetzen, aber die Menschlichkeit zu spielen und natürlich Qualität liefern, aber nicht um jeden Preis und vor allem auch nicht versuchen, jeden Gast unbedingt glücklich zu machen und dadurch eine riesen Speisekarte zu haben oder ein riesen Getränkeangebot zu haben, was einfach von den Abläufen her dann sehr kostspielig wird. Da lieber schlank, aber richtig gut, individuell, dann kriegt man es besser hin.
Ich habe da einen wichtigen Tipp. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Hebel für die Zuhörer. Ich habe das Problem ja auch gehabt, dass ich viel zu tun hatte und im Operativen eigentlich den wichtigsten Part manchmal nicht so hinkriegen konnte, Mitarbeitern wirklich zuzuhören. Mhm. Und bei mir kam ein riesen Change rein, als ich einen Kümmerer eingestellt habe. Mhm. Den Namen habe ich danach gegeben, aber ja. Ich wusste nicht, dass ich einen Kümmerer brauche.
Ja.
Und diese Dame ist emotional sehr gut, mhm. kann Menschen lesen und guckt immer, wen geht's wie und ja. Wo müssen wir Weichen stellen, bevor. Und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich so viele Menschen halten können. Mhm. Ich hätte so vieles früher, bevor so eine Ding-Lawine kommt. Und deswegen kann ich an der Stelle vielleicht sagen, für alle, die jetzt sagen, ich muss meine Mitarbeiter ernst nehmen, ich muss zuhören und du kannst das wirklich nicht, ja. Dann lohnt sich die Position von einem Kümmerer. Ungemein.
Das glaube ich dir sofort, aber auch das ist natürlich, wie Alex eben sagte, auch immer eine finanzielle Geschichte. Denn ich muss so einen Kümmerer ja auch erstmal außerhalb der Range bezahlen können.
Ja, aber man kann klein anfangen, wenn du jemanden im Team hast, der schon länger dabei ist. Dem kannst du sagen, Mensch, können wir dir irgendwas wegnehmen und du machst jetzt 40%, screenst du die Energien.
Ja.
Man muss nicht direkt, und wenn es dann besser läuft, und bei mir lief es dann wirklich besser. Mhm. Ich hatte nicht mehr die Themen von immer Probleme mit den Leuten zu besprechen, sondern man hat mal wirklich über Menschliches gesprochen. Ja. Vorher war nie Platz für dieses Menschliche, weil wir immer über Feuerlöschen gesprochen haben. Das hat dann aufgehört durch den Kümmerer.
Ja, was oft der Gedanke, und den hattest du auch jetzt gerade, Tanja, das kostet dann Geld. Aber was kostet es, wenn die Mitarbeiter flöten gehen?
Ja.
Wenn die weg sind und ich wieder neue suchen muss, Recruiting-Kosten habe, Trainingskosten, Onboarding-Kosten habe oder die Qualität leidet drunter, dann kommen weniger Gäste. Und dann haben sich die Euros, die man investiert, gelohnt.
Absolut. Ne?
Also sagst du auch von deiner Erfahrung, so ein Kümmerer ist...
Wie du es auch nennst.
Oder so eine
Aber diese
Person.
Verantwortung, absolut. Bei manchen Hotels ist es in der Personalabteilung, in Human Resources, HR verhaftet. Aber man muss ein Gefühl für die Mitarbeiter entwickeln, ein Gefühl für die Mitarbeiter haben und sich die Zeit nehmen. Absolut die Zeit nehmen. Und dann natürlich auch schauen, okay, wie möchte der ein oder andere entwickelt werden? Dann auch einen Entwicklungsplan zu kreieren, wenn es der Betrieb hergibt, dass es da eine Entwicklung geben kann. Ist ja nicht bei jedem Betrieb gegeben.
Oder einfach nur zu erkennen, ich sag immer, die Richtigen im Bus sammeln ist eine Challenge, aber dass die Richtigen im Bus auch am richtigen Platz sitzen, während der Fahrt oder man mal tauschen muss, ist ja genauso wichtig.
Ja,
ne?
Absolut. Mhm. Ja.
Die Gastronomie, die hat viele Herausforderungen. Ich finde ja persönlich, die Gastronomie hat auch manchmal die Herausforderung Gast. Also ich habe das neulich gerade wieder in einem Restaurant erlebt. Da war eine Familie mit 9 Leuten zu Gast. Die hatten eine Rechnung, die war, ich habe das durch Zufall mitbekommen, weit über 1.000 Euro an dem Abend. Und sie haben dem jungen Mann, der sie bedient hat, 3,50 € Trinkgeld gegeben. Mhm. Eigentlich hat noch gefehlt, dass derjenige gesagt hat, nicht alles auf einmal ausgeben. Ich frage mich da immer, was ist das? Wenn ich eine Rechnung über, also ich finde persönlich, ich sehe die Gastronomie ja immer so auf der einen Seite natürlich als Verlag, aber auf der anderen Seite sehr viel als Gast im Gegensatz zu euch. Ich bin einfach Gast. Natürlich sehe ich in vielen Restaurants, da klappt Service 100%ig und hier könnten wir noch ein bisschen arbeiten. Aber ich finde in Teilen, wenn ich in der Gastronomie sitze, auch mit Gäste sozusagen sehr anstrengend manchmal.
Ja, da ist es auch die Empathie und die fehlende Wertschätzung. Das ist nicht nur Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Das ist natürlich auch vom Gast her und verstehen, was macht dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin den ganzen Tag, um mir das überhaupt auch zu ermöglichen? Was ist da alles reingeflossen, um dieses Erlebnis zu kreieren? Und ja, bei über 1.000 Euro, 3 Euro, dann lass die 3 Euro doch auch noch stecken.
Ja, genau.
Weil das ist dann wirklich ein Schlag ins Gesicht.
Aber Tanja, jetzt sind wir ja da. Wir wollen ja beide Seiten sozusagen miteinander nähern, also den Gast und den Gastronom. Mhm. Aber da habe ich auch ein gutes Beispiel. Da hat mich ein Gastronom angeschrieben und meinte, Kemal, ich habe ein Riesenproblem. Ich habe einen Riesenärger. Bitte mach ein Video drüber. Hätte ich die Nachricht bloß übersehen. Ich habe so einen Ärger gehabt. Sag ich, was ist dein Problem, lieber Gastrokollege? Ja, sagt er, der Laden war bumsvoll. Da kam eine Familie mit 2 Kindern und die wollten, dass das Kind bestellt. Und das Kind hat 5 Minuten lang geredet, weil ich hätte gern dat und ich hatte so viel Stress und ich kam nicht zu den anderen Gästen, dass ich zu den Eltern gesagt habe, können Sie bitte einmal kurz bestellen, ich muss weiter. Und dann war die Laune vorbei und mach doch mal ein Video, dass Eltern es am liebsten so machen, dass die Kinder im Kinderzimmer bestellen, wenn sie spielen, aber nicht im Restaurant. Dann habe ich ein Video darüber gedreht. Das haben wir dann nach 20 Minuten offline genommen. Ich hatte so einen Shitstorm von Eltern. Kinder, in unsere Zukunft, wie kannst du nur? Ich sag, Jungs, weg damit. Ja. Also, aber deswegen sind wir da, Tanja. Wir werden jetzt beide Seiten so ein bisschen mehr empathisch aneinander annähern.
Und okay, mal ganz ehrlich, es wäre ja auch furchtbar, wenn wir selber keine Fehler machen würden.
Unbedingt.
Noch. Also
dadurch wächst man.
Total. Ich finde auch immer, also daraus lernt man. Und auch, wenn wir eine Reklamation haben, was durchaus mal passiert im Verlag, zum Glück selten. Aber ich finde immer, das macht das Scheunentor ganz groß auf, jemanden dann auch glücklich zu machen. Mhm. Und Fehler passieren. Die passieren in der Gastronomie. Die passieren, jeder, der irgendwas tut, ist nicht gefeit davor, Fehler zu machen.
Ja, zum Glück machen wir Fehler und es ist essentiell wichtig, auch in den Betrieben eine Fehlerkultur zu kreieren, dass der Mitarbeiter sich nicht versteckt, wenn er einen Fehler gemacht hat, dass er offen darüber spricht, dass man sich dann auch entwickeln kann. Und es gibt leider doch noch zu viele Betriebe, und ich spreche nicht nur von der Hotellerie und Gastronomie, wo es keine Fehlerkultur gibt. Da wird man wirklich abgewatscht und respektlos behandelt. Sorry, wir sind alle Menschen und wir machen Fehler. Ich mache auch Fehler. Ja. Ich will aber da jeden Tag von lernen. Und eine der Stärken einer Führungskraft ist es, Fehler zuzugeben.
Das finde ich auch. Das muss man können.
Und um Hilfe fragen. Das auch.
Auch, ja.
Das ist auch eine Stärke.
Ich habe letztens so einen schönen Satz gehört. Ein echter Leader, wenn er gelobt wird, schaut er durchs Fenster. Und wenn er getadelt wird, schaut er in den Spiegel. Mhm. Fand ich gut. Schön. Ja, wenn es gut läuft, dann schaut er sein Team an. Wenn es schlecht läuft, dann schaut er in den Spiegel. Und ich glaube, das müssten viel mehr beherzigen.
Ich glaube, wir müssen auch so langsam zum Ende kommen. Wir haben eine Frage, die stellen wir jedem Gast, lieber Alex. Ja. Das ist so ein bisschen, kannst du sagen, was war der beste Rat, den du von irgendjemandem in deinem Leben erhalten hast?
Boah. Zum Glück sind es kaum Ratschläge gewesen, die ich bekommen habe, aber immer wieder. Ne? Horst Schulze ist mein Mentor, Horst Schulze, Gründer von Ritz-Carlton und Capella. Und der hat mir immer wieder tolle Empfehlungen, natürlich waren es Ratschläge, aber nicht einfach, dass ich lerne als Junger. Ich wurde zum allerersten Mal Hoteldirektor, ich war glaube ich 31, in einer Kleinstadt bei Köln, und ich wurde dann zu Horst ins Büro nach Atlanta, zitiert: Hey Alex, komm mal, wir wollen dich vorbereiten auf deinen nächsten Posten, lass uns mal die ganzen Sachen durchgehen. Und er sagte eine sehr, sehr wichtige Sache: Alex, Eigentümer wollen, oder es gibt Situationen, wollen die ja wie Best Buddies manchmal sich entwickeln. Alex, bleibt immer mit Armlänge Abstand, werde nicht zum Best Buddy, weil die haben keine emotionale Bindung mit dir. Die wollen natürlich den Erfolg fürs Hotel, die werden dich so schnell fallen lassen, egal wie Best Buddy du dann vielleicht auch warst. Und diese Armlänge Abstand zum Investor, zum Eigentümer, vor allem, ich habe es gesehen, also Respekt eher in deren Richtung, und Dankbarkeit zur gleichen Zeit, aber nie diese Nähe, diese Grenze überschreiten. Das ist einer der, also es gibt so viele Sachen.
Ich kann dem auch wirklich nur zustimmen. Bei mir in der Gastro sage ich zu meinen Leuten immer die Führungskräfte, weil gerade in der Gastronomie, das ist auch sehr viel Verantwortung, und man will über die Nähe Leistung einfordern. Aber wie lange willst du das machen? Deswegen über die Leistung immer wieder mal Nähe zulassen und dann wieder zu einem gesunden Abstand gehen.
Genau.
Ja. Ich habe auch noch eine Frage, muss ich noch reinschieben, bevor wir die letzte stellen, das kannst du dann gerne tut dann, ja, aber du bist viel unterwegs, Hotels, Beratung, übernimmt Hotels, pachtet sie. Das ist extrem viel Arbeit, auch mit Reisen verbunden. Familie, Beruf, wie gelingt dir das? Das ist so die Champions-Frage, glaube ich, immer.
Ja, es ist natürlich auch nicht einfach, auch für meine Freundin. Ich bin dann wirklich eine ganze Woche unterwegs, dann bin ich eine Nacht zu Hause und dann am nächsten Tag wieder weg. Sie versteht aber auch, das ist unsere Startup-Zeit. Wir sind gerade ein Jahr am Markt. Wir haben gedacht, ah ja, wir können das die ersten paar Jahre zu dritt machen. Wir haben aber im März schon die erste Mitarbeiterin eingestellt, dann die zweite Mitarbeiterin im Oktober. Dann haben wir ein großes Hotel übernommen, da haben wir dann den Direktor auch noch eingestellt. Also jetzt im Moment sind wir zu sechs und wir haben diese Woche noch drei weitere eingestellt, die im ersten Quartal anfangen werden. Und das wird uns auch ein bisschen Luft geben. Also es ist die Zeit im Moment einfach, wo wir investieren, zeitlich investieren und sie versteht's und es ist immer so wunderschön nach Hause zu kommen. Ich sag mal, meine zwei Mädels, die Milka, die Labradorhündin, die im Site aufgewachsen ist und meine Freundin und ich bin einfach nur dankbar, dass sie mir so den Rücken stärken und das mir ermöglichen, für unsere gemeinsame Zukunft so was Schönes aufzubauen.
Ja. Ich glaube, wenn man den Rücken nicht frei hat privat, dann kann man auch nicht wirklich gut sein. Auch das ist immer etwas, was ich auch gerne Mitarbeitern sage. Ich persönlich finde, man ist dann richtig gut, wenn man Spaß hat an dem, was man tut und wenn man den Rücken frei hat. Mhm. Wenn man sehr viele Probleme hat, wenn man den Rücken nicht frei hat, dann kann man auch nicht hundertprozentig das tun, was man tun möchte. Und dann ist man auch nicht dementsprechend gut. Kemal, stell du doch dem Alex unsere letzte Frage. Wie ist das?
Ja. Jeder Gast hinterlässt eine Frage für den nächsten Gast.
Du wirst und nicht wissen, wer der nächste Gast ist, aber hinterlass ihm bitte eine Frage.
Welche Frage möchtest du für den nächsten Gast uns mitgeben?
Mit welchem Gedanken stehst du jeden Morgen auf?
Mega.
Ich überlege gerade, mit welcher Frage ich immer jeden Morgen aufstehe.
Nicht Frage, Gedanke.
Gedanken, ja. Mhm.
Weil wir haben jeden Tag die Möglichkeit, unsere Einstellung durch Entscheidungen zu beeinflussen. Und oft ist es so, wie du aufstehst, wirst du den Tag auch bestreiten. Und ich bin der geborene Optimist. Immer gut drauf, wenn ich aufstehe. Und dann, ich bin auch ein Frühaufsteher. Aber ich denke, das macht einen großen Unterschied. Was will ich heute bewegen? Für mich, für mein Team, für meine Familie und
Also ist das so eine positive Affirmation oder Suggestion? Ich bin stark, ich bin der King und ich rock das Ding heute so in die Richtung.
Nee.
Finde ich auch nicht schlecht.
Ja, nee. Das geht nicht.
Ich bin der King. Beste, ihr könnt mich alle mal.
Nee, absolut nicht. Ich bin nur so gut wie, der faulste Apfel im Korb. Nein, das ist immer ein Miteinander. Das ist nichts, nie ein Alleingang. Wir drei auch, Alexander, Oliver und ich und unser Team. Es ist immer die Mischung, die es macht, weil wir sind auf der einen Seite mit der gleichen Vision unterwegs, aber so unterschiedlich von der Persönlichkeit auch und von unserer Erfahrung. Ja, alle über 30 Jahre Erfahrung in der Hotellerie, aber unterschiedliche Erfahrungen in unterschiedlichsten Hotels, national, international und diese Ergänzung zulassen. Wir haben auch zu uns finden müssen im letzten Jahr. Wir haben uns auch gefetzt, um daraus wieder entwickeln zu können und hier und da einfach mal schlucken, sein Ego auf die Seite stellen und sagen, hey, wir sind hier immer noch gemeinsam unterwegs und wir wollen das allerbeste raus und da haben wir uns gefunden und wir entwickeln uns immer noch und immer weiter und großartig.
Ja, so muss das auch sein und na klar, ich glaube, das spüren wir auch alle drei jeden Tag täglich, wenn man mit Menschen zu tun hat, die eine positive Ausstrahlung haben, fallen einem ja Dinge einfacher.
Total.
Als wenn einem jemand gegenüber sitzt, der einen nur angrummelt und genervt ist und eigentlich auch nicht mit einem sprechen möchte. Mhm. Also ja, im Anzeigenverkauf erlebe ich das hin und wieder. Mhm. Alex, es war eine große Freude, mit dir gesprochen zu haben. Einmal möchte ich noch sagen, wenn sich Menschen an dich oder an euch wenden wollen, die Firma, bei der du arbeitest, heißt wie genau?
Das ist die Vorreiter AG, also einfach auf unsere Webseite vorreiter-ag.com gehen oder Vorreiter4U auf Instagram, also 4U, oder einfach Vorreiter und meinen Namen eingeben. Das
Alex ist schon vor mir, den kennt jeder.
Ja. Hat das nicht.
Genau.
Ja, ich bin nur der Quotenholländer.
Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke euch.
Vielen herzlichen Dank, dass wir dir viele Fragen stellen durften und gerne mal wieder, wenn wir ein bisschen ins Laufen gekommen sind, Kemal, oder?
Ja, so schnell lassen wir nicht mehr los, ne?
Genau.
Ich freue mich auf euren Weg, den mitzuverfolgen mit dem Podcast. Es hat mir eine Riesenfreude gemacht. Danke für die Einladung. Und wir sind sowieso im engen Kontakt.
Genau so. Vielen Dank, Alex.
Dankeschön.
Danke.
Jetzt müsste ich einmal Werbung in eigener Sache machen. Denn die Szene Hamburg und der Genussguide veranstalten ab Februar Hamburgs große Nachhaltigkeitswochen. Und ihr könnt live dabei sein. Am 7. März findet das Hamburger Nachhaltigkeitsfestival in der Fabrik statt. Erlebt unter anderem 5 Hamburger Spitzenköche und Nachhaltigkeitsexperten live am Herd. Mit dabei sind Hannes Schröder, Thomas Sampel, Matthias Quörer, Koral Elci und Sebastian Junge, der übrigens gerade mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde. Im Ticketpreis inklusive ein 5-Gänge-Menü, das direkt vor Ort zubereitet wird. Natürlich plus Getränke. Das Expertenpanel, unter anderem mit Sarah Wiener und weiteren tollen Gästen. Und der Markt der nachhaltigen Manufakturen. Tickets bekommt ihr im Szene Hamburg Ticketshop. Für alle, die selbst am Herd stehen möchten, bieten wir außerdem Kochkurse. Mit Hannes Schröder, mit Thomas Sampel, Matthias Quörer und auch Koray Elci und Sebastian Junge an. An den Abenden könnt ihr mit einem von ihnen am Herd stehen und mit ihnen ein 4-Gänge-Menü kochen. Jetzt Tickets sichern. Im Szene Hamburg Shop. Wir verlinken euch alle Infos in den Shownotes.
Leute, das war sie, unsere heutige Folge. Alle Infos dazu verlinken wir euch ebenfalls in den Shownotes. Wir sagen danke vom Herzen fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es wie immer letzter Donnerstag im Monat. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid.
Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kumst und Kemal Üres.